Tippi, zweite Folge zur Staffel Classic Dakar. Und heute zu Gast Adi Ruhaltinger. Habe ich das
Jawohl.
Richtig gesagt?
Hallo, hallo Adi. Grüß dich, Uschi.
Ja, du bist legendärer Beifahrer. Und von wem denn eigentlich?
Also ich fahre jetzt schon seit 10 Jahren mit dem Ernst Amort. Das ist ein Freund von mir aus dem Iran. Wir haben uns mal kennengelernt irgendwo auf der Rainforest Challenge Ausscheidung in Italien unten und haben uns angefreundet. Und irgendwann einmal, ich glaube in Polen oder auf der ersten Balkan-Breslau, hat sich dann ergeben, dass wir dann einfach zusammen als Team fahren könnten. Und ja, seit der Zeit fahren wir halt einfach zusammen diverse Rallyes in Europa, Nordafrika, jetzt in Saudi-Arabien auf der Dakar Classic. Und ja, ist ein super Team.
Mhm. Ihr seid ja sicherlich sonst nicht mit dem Peugeot unterwegs. Könnte ich mir so vorstellen, welche Autos habt ihr sonst zerlegt, wenn ihr unterwegs wart?
Also angefangen haben wir mit einem umgebauten Land Rover Discovery 1, der dann irgendwann in Bulgarien auf der Balkan-Breslau irgendwo mehr oder weniger auseinandergebrochen ist. Und dann war die Überlegung, was machen wir jetzt? Bauen wir uns Toyota, okay, die gehen ganz gut, aber Ersatzteile teuer, oder Mercedes G. Ernst ist ein alter Land Rover-Fan und da sind wir dann irgendwann einmal in Bulgarien, hat uns ein Franzose, ein Freund von uns, hat uns in seinem Tomcat fahren lassen, haben wir gesagt, okay, bauen wir uns so einen Tomcat. Und seit 2013 sind wir mit einem Tomcat unterwegs, haben auch noch einen Nissan Patrol, einen GR, einen Y60, kurzer Radstand, mit dem wir auch in Rumänien unterwegs sind. Aber in erster Linie fahren wir mit dem Tomcat.
Mhm. Jetzt auf der Classic Dakar wart ihr ja, wie ich gerade schon gesagt habe, wart ihr mit dem Peugeot, weil ihr vermutlich ein altes Auto brauchtet, ne?
Ja, die Idee ist entstanden letztes Jahr auf der Phoenix Rally. Wir sind so auf der Marathon-Etappe am Lagerfeuer gesessen und Becker, Fritz und Co., so ein paar so alte Kumpel, und hatten einfach viel Spaß und da war einfach so irgendwo die Überlegung, was könnte man als nächstes machen. Und irgendwie ist dann einfach Dakar Classic, die ist ja erst, das war letztes Jahr im März, war also 2 Monate zuvor, ist das Wort Dakar Classic gefallen, Mensch, da könnte man mitmachen und so. Und dann waren wir dann zu Hause, haben uns zusammen telefoniert, ja, wer ist denn dann wirklich noch dabei oder waren jetzt alles leere Sprüche? Ja, der Fritz ist dabei, wir sind dabei, noch ein paar Leute und so. Und dann ist es darum gegangen, was nehmen wir für Auto her? Die Überlegung war zuerst so einen alten VW Buggy oder Ernst kommt aus Italien, aus Meran. Da war dann ein Panda 4x4 im Raum gestanden, dann wieder ein Iltis, VW Iltis. Und irgendwie habe ich mir gesagt, Mensch du, ich habe seit ein paar Jahren noch ein 504 Peugeot Coupé in der Garage stehen, der nicht läuft und der einfach wieder mal bewegt werden müsste. Und die Dakar Classic, die ASO ist ein französischer Veranstalter. Die ersten Rennen sind viele Peugeots gefahren und alte Renault 4 und 2CV und alles Mögliche. Dann haben wir gesagt, fahren wir mit dem Auto. Und das war halt dann einfach, ja, haben wir gesagt, okay, das machen wir. Dann ist nur darum gegangen, dass wir auch den Bescheid bekommen, dass wir auch starten dürfen, weil mehr Anfragen waren, als wir die Startplätze zur Verfügung gehabt haben. Und irgendwann im Juni war es dann soweit und dann haben wir dann losgelegt. Und dann haben wir das Auto noch auf die Schnelle umgebaut. Und ja, wir haben es hinter uns, wir sind Finisher. Wir haben das Auto zu Hause vielleicht keine 30 Kilometer Probefahrt gemacht. Wir haben keine Zeit gehabt, wir haben bis zur letzten Sekunde geschraubt. Und ja, wir haben es geschafft, wir sind durchgekommen mit einem Zweiradantrieb durch die Wüste von Saudi-Arabien. Und ja, war eine geile Nummer.
Ja, meinen herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Meine Frage an dich, du bist ja der Navigator, ne? Mit welchen Gadgets arbeitest du da und was ist da der Unterschied zu den Rallyes, Balkan, Polen etc.?
Ja, okay, es ist mittlerweile so, dass man sich auf alle Rennen umstellen muss. Es ist zum Beispiel auf der Phoenix Rally, da wird das Garmin Montana die 7er Serie zur Verfügung gestellt. Und dann auf der Dakar Classic haben wir auch ein Navigationsgerät zur Verfügung gestellt bekommen, haben natürlich auch noch manuelles Roadbook. Und auf den anderen Rallyes, da haben wir das Übliche, einfach ein Tripmaster. Und früher ist man halt dann auch noch mit diversen Programmen auf dem Tablet gefahren. Aber wie gesagt, das ist mittlerweile weg, weil man einfach von den Veranstaltern dann irgendwo ein Navigationsgerät gestellt bekommt, nachdem man sich dann irgendwo mit dem man arbeiten muss. Und irgendwann zu viele Geräte im Cockpit, das wird dann ein bisschen zu unübersichtlich. Und letztendlich ist dann einfach das Roadbook ausschlaggebend. Und das Navigationsgerät, das haben wir einfach nur als Hilfe für Himmelsrichtung, Geschwindigkeit, Zeit. Und alles andere macht dann letztendlich sowieso das Roadbook.
Ich habe schon mit dem Jörg Sand gesprochen vorgestern und der hat auch erzählt, dass da doch die Technisierung Einzug hält, um auch einfach deine Geschwindigkeit zu bestimmen, dass du weißt, oh, jetzt muss ich langsamer machen oder hier muss ich ein bisschen schneller machen, damit ich in der vorgegebenen Zeit bleibe. Was würdest denn du von der Idee halten, wenn die Veranstalter von der Classic sagen würden, okay, auch das, was im Cockpit passiert, darf eigentlich nur Classic sein. Also sprich, Roadbook ist klar und Kompass. Glaubst du, dass das umsetzbar wäre oder würden da zu viele schummeln, weil sie dann eben doch ihr Handy dabei haben?
Ja, würde mir eigentlich schon ganz gut gefallen, weil das ist eine Sache, also ich habe bei der Klassik, ich habe eine Stoppuhr dabei gehabt, die ist natürlich wichtig gewesen, wir sind bei der Dakar sehr viel nach Gleichmäßigkeitsfahrt war das, was sich so einfach anhört, wie was er sieht, aber wir haben mit unserem Fahrzeug zum Teil die Geschwindigkeiten gar nicht erreicht, die vorgegeben waren, als Durchschnittsgeschwindigkeit. Und das wäre eine tolle Sache. Ich habe es gesehen, speziell bei den Franzosen und bei den Spaniern. Die haben auch Tablet drin gehabt und die haben eigene Programme speziell für solche Veranstaltungen, für Durchschnittsgeschwindigkeitsfahrten. Und die haben dann genau auf dem Tablet dann genau gesehen, Menschen sind ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu langsam. Das war dann ein roter oder grüner Balken. Und das hat eigentlich die Sache schon sehr vereinfacht. Und ich bin wirklich nur einfach nur mit Stoppuhr drücken. Und dann geschaut haben wir schon die ganzen Zeiten, wir haben so eine Zeittabelle gehabt und habe zum Ernst gesagt, Mensch, wir sind 2 Sekunden zu langsam. Dann haben wir für den nächsten Abschnitt wieder schauen müssen, dass wir ein bisschen schneller gefahren sind. Mensch, jetzt sind wir 3 Sekunden zu schnell. Und das immer abzuschätzen, das war nicht ganz so einfach. Also das wäre eine tolle Sache, wenn zum Beispiel bei der Klassik einfach das vorgegeben wird, dass man einfach sagt, okay, es ist Old Style und dann ist auch nur das und das einfach dann drin erlaubt. Wobei natürlich immer Leute kommen, die irgendwo aus der Hosentasche oder unterm Sitz irgendwo dann ein Handy oder irgendwas anderes hervorkramen.
Na gut, wenn du bescheißen willst, kannst du es eh und da gibt es so viele Möglichkeiten.
Genau.
Erzähl doch mal ein bisschen, wie der Alltag von einem Navigator-Querstrich-Beifahrer so aussieht auf der Classic.
Okay, eigentlich letztendlich wie bei jeder anderen Rallye. Bei uns ist es so, wir sind eigentlich mehr so ein kleines Team. Das heißt, wir haben vielleicht einmal einen Mann im Service dabei oder auch bei vielen Rallyes auch ohne Service. Das heißt, du kommst einmal an, als allererster Mal ein kaltes Getränk, wenn du ankommst und dann wird zuerst einmal nur gequatscht, was es so gewesen ist und dann wird losgeschraubt. Also das heißt, es ist auch Schrauben angesagt, zum Teil bis zum Morgengrauen, aber ansonsten als Navigator, je nachdem bei welcher Veranstaltung das du bist, wenn du das Roadbook zum Beispiel schon am Vorabend erhältst, wie bei diversen Rallyes, dann schaust du das Roadbook schon an, tust einfach die ganzen diversen Sachen alle anmalen mit verschiedenen Farben. Ich denke mal, du weißt, wie das ist, dass man zum Beispiel eben so diese ganzen links, rechts eben schon irgendwo, wie du fahren musst, vielleicht mit einem grünen Strich, mit einem grünen Textmarker schon markiert, die Gefahrenstelle alle ein bisschen rot anmalst, damit du einfach dann auf der Strecke selber dann schneller die Orientierung einfach findest, weil es ist ja so, du schaust ja nicht nur auf das Roadbook, du musst ja nach vorne schauen und selbst den Weg suchen irgendwo, damit du dem Fahrer sagst, Mensch, da vorne, das könnte sein, das passt. Dann schaust du nebenher nur auf die Instrumente, Temperaturanzeige und so weiter und so fort, ob das auch noch passt, ob die Himmelsrichtung passt, ob die Geschwindigkeit passt. Also man muss da schon ein bisschen multitaskingfähig sein irgendwie. Und dann hilft es dann schon ungemein, wenn man dann einfach im Roadbook das schon irgendwie ein bisschen gekennzeichnet hat. Aber ansonsten, was ist nur typisch für einen Beifahrer? Ja, okay, letztendlich sofern man sich vorbereiten kann für den nächsten Tag, dass man das macht. Wenn abends irgendwo ein Briefing ist, dass man natürlich auf einem Briefing irgendwo auch persönlich anwesend ist, damit man auch dann erfährt, wenn irgendwelche Änderungen sind. Oft ist es so, das heißt, es ist eine Roadbook-Änderung, es wird noch ein Zusatzblatt ausgegeben oder diese und jene Passage wird gestrichen oder irgendwo sind ein paar Zeichen einzumalen. Und damit man auch über die Streckengegebenheiten auch ein bisschen was in Erfahrung bringt, das zum Beispiel heißt jetzt, wie wir auf der Dakar, die erste Etappe ist mehr sandig, die zweite Etappe ist mehr felsig, dann kann man sich schon mal darauf einstellen, dass man schon mal zum Beispiel zur ersten Etappe dann gleich mit der Luft ablässt, dass man mit niedrigem Luftdruck fährt. Bei der zweiten Etappe weiß ich dann, okay, ich muss dann zwischendrin irgendwo, wo es nicht auf Zeit geht, einmal, kann ich mal stehen bleiben, zack, wieder Luft aufpumpen und so. Das sind so wichtige Informationen, die ich natürlich dem Fahrer weitergeben muss und dass man sich da einfach dann darauf einstellen kann. Und das erfährt man dann in so einem Briefing. Was ist sonst noch typisch für Beifahrer? Ja, dass er halt natürlich mithilft, das Auto flott zu machen. Und in dem Fall Peugeot, das Auto ist mein Auto, ich habe das Auto gebaut und kenne das Auto so ziemlich gut und dann ist natürlich alle mit anpacken und das Auto immer flott machen, weil es war einiges zum Schrauben, weil es ist schon immer wieder einiges kaputt gegangen.
Musstet ihr auch viel graben, buddeln?
Nein.
Aus
Nein.
dem Sand?
Nein.
Nein.
Wir sind die ersten Tage ganz ohne Festfahren durchgekommen und da muss ich wirklich den Ernst loben. Der Ernst ist ein fantastischer Fahrer und er kann sehr, sehr gut im Sand fahren. Er ist ein sehr erfahrener Skifahrer auch, Skitourengeher und daher kennt er auch eben die Struktur vom Sand, die sich ähnlich verhält wie der Schnee und Ernst ist auch schon oft in der Wüste gewesen und so und er kann das sehr, sehr gut einschätzen, wo der Sand auch weich ist, wo er hart ist. Wir haben beide sehr seit über 30 Jahren Wüstenerfahrung und so und das kann er sehr, sehr gut und dem Auto dann dementsprechend schon im Vorfeld schauen, Mensch, fahre ich jetzt ein bisschen mehr links, ein bisschen mehr rechts. Und es sind viele Passagen gewesen, da wo dann Hilfestellung war für die Zweiradfahrzeuge, für die zweiradgetriebenen Fahrzeuge. Und wir wurden oft bejubelt, weil wir die Sachen raufgefahren sind, wo die anderen 4x4 zum Teil stecken geblieben sind und so. Und wenn wir stecken geblieben sind, das ist vielleicht einmal dreimal gewesen, dann war es immer nur, weil die Motorleistung gefehlt hat, weil bei uns dann der Motor Aussetzer gehabt hat. Wir haben immer Dampfblasenbildung im Vergaser gehabt. Das heißt, der Motor hat dann irgendwann kein Benzin mehr bekommen, weil das Benzin ist verdampft. Dann ist eigentlich nur noch Benzindampf drin gewesen. Dann ist der Motor nicht mehr gelaufen, hat keine Leistung mehr gehabt. Und dann, wenn es dann genau dann da in dem Augenblick Leistung brauchst, dann geht der Motor irgendwie aus. Und dann, wenn es im Sand drin stehst, dann ist es halt dann vorbei. Ja.
Ja.
Aber ansonsten hat das eigentlich super funktioniert.
Wenn du jetzt sozusagen mitten auf der Strecke einen veritablen Schaden hast, den du nicht in dem Moment selber fixen kannst, wird da vom Veranstalter auch so ein Service angeboten, die dich
nein,
reinholen?
Nein. Nein, also es ist so, jetzt auf der Dakar war es so, dass wir einen Service-LKW gehabt haben, denselben LKW, den auch Jörg Sand gehabt hat. Und der hat dann Werkzeug und Ersatzteile auch mit dabei. Etwas haben wir natürlich auch im Fahrzeug dabei, ein bisschen Werkzeug und so diverse Sachen wie Keilriemen und so einfache Sachen. Aber ansonsten ist einfach improvisieren angesagt, auch bei den anderen Rennen. Wenn man irgendwo improvisieren kann, dann improvisiert man und nur wenn es wirklich nicht mehr weitergeht, muss man dann versuchen, dass man irgendwo aus der Strecke rauskommt, sei es jetzt über den Veranstalter, dass irgendwo gerade ein Checkpoint ist, da irgendwo ein Fahrzeug, die dich herausziehen können. Ansonsten bleibst du stehen, bis sich irgendjemand rausholt, bis sie deinen Service abholt. Aber bei den normalen Rennen gibt es nur zum Schluss einen Lumpensammler, wie auch bei der Dakar, der dann ganz zum Schluss einfach nochmal durchfährt und einfach all die liegen gebliebenen dann nochmal irgendwie auflädt oder abschleppt. Aber ansonsten im Rennen selber musst du dann schon schauen, wenn du kein Servicefahrzeug irgendwo mit dem Rennen dabei hast, wie du selber das Auto irgendwie wieder flott bekommst.
Kein Recovery Service.
Nein, das ist kein ADAC nicht dabei.
An dieser Stelle unterbreche ich mal ganz kurz, um euch den Supporter vorzustellen. Wenn ihr einen Energieausweis benötigt für Wohngebäude oder auch für Gewerbe, dann geht das natürlich am allerbesten und schnellsten mit einem Klick im Internet. Und das könnt ihr machen bei online-energieausweis.org. Damit kriegt ihr von einem Ingenieurbüro ganz, ganz seriös mit einem Klick einen Energieausweis ausgestellt. Ich möchte, dass du mir noch mal diese Geschichte erzählst von der goldenen Nasserscheibe.
Oh. Also, wir hatten leider das Pech, der Motor ist wieder mal nicht gelaufen. Wir sind mit Ach und Krach sind wir durch die, haben wir die Stage geschafft, dann haben wir mir noch circa, ich weiß nicht, 250 Kilometer noch bis ins Biwak gehabt. Und der Motor, der ist nicht besonders sauber gelaufen, hat dann immer wieder Zündaussetzer gehabt. Auf der Teerstraße ist dann wieder gegangen. Wir waren dann im Camp und haben einmal geschaut, was ist jetzt schon wieder los. Gell, schon wieder dieser Vergaser, Zündaussetzer und so weiter und so fort. Und dann haben wir bemerkt, Mensch, die Riemenscheibe, ja, genau, das haben wir am Anfang gar nicht bemerkt. Ich habe dann irgendwann mal runtergeschaut, habe gesagt, Mensch, bei der Riemenscheibe, da geht die Mutter ab. Und die Riemenscheibe ist unten, da wo der Keilriemen läuft, das ist unten an der Kurbelwelle, die ist mit einer großen Mutter festgemacht. Und wir haben die Mutter verloren und diese Riemenscheibe hat sich dann immer hin und her bewegt durch die Drehung von der Kurbelwelle mit dem Keilriemen. Und das ist, die Scheibe ist hin und her gewandert und irgendwann einmal hat die so einen Knick gemacht, dann ist uns das was rausgebrochen, die Scheibe ist aber wieder zurückgerutscht, ist nicht runtergefallen, weil die, wenn ganz runtergegangen wäre, hätte uns den ganzen Kühler so zusammengehauen. Auf alle Fälle, wir waren im Camp, haben das bemerkt, sagen wir, Mensch, was machen wir jetzt? Dieses Teil hat keiner dabei. Gell? Und ich bin dann durchs Camp gelaufen, es waren dann ein paar andere Fahrzeuge dabei, die denselben Motortyp von der Basis her gehabt haben wie ich, aber keiner hatte dieses Teil als Ersatzteil dabei, weil das geht normalerweise nicht kaputt. Und ja, dann muss man am nächsten Tag, kommt man dann leider nicht starten. Und dann ist bei mir, wir sind da an dem Tag, sind wir mir neben Gazoo Racing gestanden. Das ist das Team von Toyota, wo Nasser Al-Attiyah, der auch die Dakar gewonnen hat, sind wir neben ihm gestanden. Ich war unterm Fahrzeug liegen, es war keiner momentan da. Und auf einmal kommt Nasser Al-Attiyah, kommt zu mir rüber. Und der hat uns ein paar Tage zuvor schon, wir sind auf einer Liaison gewesen, hat neben uns jemand gehupt und Ernst und ich sind erschrocken, wer hupt uns an, war neben uns Nasser Al-Attiyah und hat mit dem Daumen Daumen hoch, toll, toll, was ihr da für Auto habt und so gemacht und ist dann einfach weitergefahren und er ist zu mir rübergekommen und hat gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und dann habe ich ihm mein Leid geklagt, dass wir eben die Scheibe kaputt haben und diese Mutter ist nicht aufzutreiben, das ist ein ganz besonderes Maß. Und er war dann mit einem Freund herüben bei mir, mit einem saudischen Freund, und der hat das alles auf Video aufgenommen gehabt und hat er da eben in die Kamera reingesprochen. Und ja, was ist auch für Autos? Ja, Peugeot V6, bla bla bla. Auf alle Fälle, er hat dann gesagt, okay, er kümmert sich. Und ich habe mir gedacht, okay, er ist nett und freundlich, sagt man halt einfach, ja, ich kümmere mich drum, aber er ist führender gewesen im Rennen, er ist Werksfahrer. Er kann sich nicht um mich kümmern, um ein Ersatzteil von einem Motor, den es eigentlich in Saudi-Arabien gar nicht gibt. Gell?
Ja.
Meine Kumpels sind dann irgendwann vom Essen oder was zurückgekommen und sage, Mensch, jetzt war Nasser Al-Attiyah da und der hat gesagt, er kümmert sich, aber mein Gott, der kann auch nichts machen. So, gell? Wir haben dann zeitgleich haben wir dann versucht, eben haben wir über die Schweiz dann noch so Ersatzteile besorgt. Am nächsten Tag Nachmittag kommt der Saudi, der mit Nasser bei mir herum gewesen ist, kommt er zu mir rüber und sagt, komm mal her und hat mir ein Video gezeigt. Und auf dem Video war einer, der so mit einer Scheibe rumfuchtelt und seiner Mutter und so im Sand und sagt, das sind das die Teile. Ich habe mir gedacht, ich falle vom Glauben ab. Das schaut genauso aus, als wie die Teile, die ich brauche. Ich habe natürlich das vom Maß nicht gewusst. Sage du, es schaut ganz gut aus, könnte schon irgendwie passen. Hat das Telefon genommen, hat er den angerufen, sagt er, Habibi, bla bla bla, sowieso und so, gell, das Teil brauchen wir irgendwo auf Arabisch, sagt er, 1 hour. Also in einer Stunde ist er dann da.
Wahnsinn.
Hat es 1,5 Stunden gedauert, dann kommt Nasser Al-Attiyah mit ein paar saudischen Freunden, kommen zu uns rüber und er übergibt mir persönlich dieses Ersatzteil, diese Riemenscheibe und diese Mutter. Dann haben wir gesagt, das gibt's ja nicht. Der kommt tatsächlich, ich weiß nicht, aus welchem Museum, dass die das irgendwo von welchem Auto das abgebaut haben und so. Keine Ahnung. Wir haben dann irgendwo dann später rausbekommen, dieser Saudi, der dabei war, das ist ein Cousin vom König. Also, die haben da schon irgendwo ihre Einflüsse.
Wahnsinn.
Und auf alle Fälle war das das richtige Ersatzteil und wir haben das da gleich eingebaut. Und wir hatten zufälligerweise so ein Zinkspray dabei, das in Goldfarben war. Und dann haben wir die Scheibe eingebaut und habe gesagt, das machen wir jetzt dann golden. Und habe das dann fotografiert, habe es NASA gezeigt und so, dass wir das jetzt Gold gemacht haben. So, die haben sich alle richtig gefreut. Und ja, dann sind wir halt einfach mit der NASA-Scheibe rumgefahren. Weil, also wir haben es halt dann die NASA-Scheibe
Ja, ich finde,
genannt.
ja, ich habe es natürlich, wie wir alle auf YouTube verfolgt. Das Schöne an so einer Geschichte ist ja, dass sich da wieder zeigt, genau an dieser Stelle kommen alle
Ja,
zusammen.
genau.
Ja, egal wie, welches Alter, welche Herkunft, welches Auto du fährst, da ist dann so ein Moment, es ist so ein bisschen so dieser Lagerfeuer-Moment eigentlich, ne? Da ist es,
Also,
geht's nur darum, ja, wir machen
jeder,
das
der es
zusammen.
gehört hat, hat gesagt, so eine Geschichte, sowas kann eigentlich nur die Dakar schreiben. Gell? Dass dann wirklich so ein Werksfahrer, der eigentlich nur irgendwo Nummer 1 ist, zu uns kleine No-Name-Fahrer darüber kommt und uns eigentlich hilft. Und das Schöne war dann das, er hat zu mir dann gesagt, wenn es passt im Ziel und so, dann fahren wir dann gemeinsam dann auf die Rampe rauf. Es hat dann später leider nicht mehr funktioniert, aber wir sind fast zeitgleich sind wir dann im Ziel angekommen. Wir sind bei der Klassik durch den Zielbogen gefahren, circa 150 Meter versetzt sind dann die Schnellen durch den Zielbogen gefahren. Wir sind dann aus dem Auto raus und haben wir uns umarmt, dass wir es endlich geschafft haben. Haben wir dann auch den Saudi wieder getroffen, der uns geholfen hat. Der ist dann hergekommen, hat uns auch gratuliert, dass wir es geschafft haben und sagt dann, Mensch, Nasser ist auch gerade gekommen. Dann sind wir dann zu Nasser noch hin, der ist aus dem Auto ausgestiegen und Ernst und ich, wir waren eine von den ersten auch, die ihm gratuliert haben zu seinem Sieg und er hat uns umarmt und hat sich auch mit uns gefreut, dass wir es geschafft haben. Also das war echt wirklich eine tolle Sache. Also das muss ich wirklich sagen, das, ja, das hat uns schon imponiert, was das für einen Sportsgeist eigentlich, was der da drauf hat. Egal jetzt, was er ist. Und ja, das war eine tolle Sache, war ein tolles Erlebnis.
Ja, dass er da so
Ja,
bodenständig
genau.
ist, ne? Ja, das hat man ja auch nicht bei jedem dann. Da gibt es ja auch andere
Ja,
Beispiele.
es gibt auch Fahrer, französische bekannte Fahrer, die auch jetzt die Monte Carlo gewonnen haben. Den ich auch gefragt hätte, ob er mal Autogramm gibt, aufs Auto rauf, der steigt aus dem Auto raus, verschwindet im Wohnmobil und dann kommt er erst wieder raus, so ungefähr, wenn er wieder ins Auto einsteigt. Das sind halt die anderen
Ja.
Fahrer.
Ist dann aber frisch massiert und geduscht.
Ja.
Erzähl mir, Adi, erzähl mir noch ein bisschen was über euer Team. Du hast es schon mal so ein bisschen gesagt. Ihr wart seid nicht mit vielen Leuten unterwegs, ne? Aber wie war das jetzt da? Hattet ihr Mechaniker dabei?
Wir haben den Sven dabei gehabt, der es gefilmt hat. Sven ist ein lieber Freund aus der Schweiz, den wir auch schon viele Jahre kennen, der eigentlich normalerweise in derselben Klasse fährt wie wir, meistens auch extrem irgendwo im Dreck rum, ist er eigentlich ein Mitbewerber und da haben wir uns halt einfach kennengelernt und angefreundet. Und den Uwe, der Uwe, der kommt aus der Nähe von Dresden, ist eigentlich ein Mopedfahrer, also Enduro-Fahrer, der auch den ganzen Rallyes, Breslau, Wüstenrallyes und so immer dabei ist, der auch letztes Jahr auf der Phoenix mit dabei war. Und irgendwo hat es einfach so ergeben, dass wir da uns zusammen telefoniert haben und Sven hat gesagt, Mensch, da wäre ich gern mit dabei. Und Uwe hat das auch gesagt und hat es halt einfach ergeben, dass die zwei mitgefahren sind. Uwe hat sich um das leibliche Wohl und so weiter, um alles drumherum gekümmert. Sven war einfach unser Manager, der hat gesagt, Mensch, du in einer Viertelstunde müsst ihr zum Covid-Test gehen, ihr müsst das, ich brauche eure Reisepässe, ich muss dieses machen, jenes machen. Wir hatten da einfach wirklich den Kopf frei und der Uwe hat fleißig mitgeschraubt und das war echt wirklich super. Also das haben wir auch gebraucht, weil wenn du wirklich ganz alleine bist, dann bist du schon manchmal richtig verloren, gell, wenn du keine Hilfe dabei
Ja,
hast.
ich weiß nur, ihr habt immer zu wenig Äpfel gegessen.
Ja, weil wir immer Äpfel mitgenommen haben vom Frühstück und haben die dann irgendwo liegen lassen und dann sind wir ins Auto eingestiegen, losgefahren, haben die Äpfel einfach nicht gegessen und die sind dann einfach rumgelegen und der Sven hat dann immer wieder Obstsalat oder was machen müssen.
Ja.
Ja.
Und den Uwe, wenn du ihn sprichst, grüß ihn mal von mir. Den habe ich nämlich im Sommer auf der Breslau kurz
Ah,
interviewt.
okay. Da war er dann schon mit dem Pajero
Ja.
unterwegs. Da hat er damals den dritten Platz gemacht. Das war sein erster Einsatz mit dem Auto. Er ist ja dann vom Motorrad auf Auto umgestiegen und ist jetzt auf der Phoenix wieder mit dem Motorrad mit dabei. Und ja, sage ich ihm gerne.
Und Phoenix steht schon fest für
Ja.
dich oder ist es nur eine
Nee.
Überlegung?
Steht.
Wäre auch ein bisschen knapp jetzt, ne?
Nee, also das ist eigentlich schon fix. Ernst und ich sind fleißig am Telefonieren, was wir jetzt noch besorgen müssen. Ich muss jetzt warten, bis der Peugeot wieder hier ist. Da muss ich jetzt dann den Fritzen anrufen. Und dann müssen wir jetzt organisieren, dass das Auto so schnell wie möglich bei mir wieder ist. Ich muss diverse Sachen ausbauen, wie Tripmaster, Gegensprechanlage und so weiter. Das muss raus aus dem Peugeot, das kommt dann wieder in den Tomcat rein. Und dann geht es gleich wieder nach Meran runter. Das Auto steht momentan beim Ernst unten. Und das Auto fit machen. Und ja, dann irgendwo am 10. März sind wir dann schon wieder in Tunis.
Ja, nicht schlecht. Und was macht dir mehr Spaß? Sand oder Schlamm? Du hast ja vorhin, weiß ich jetzt gar nicht, ob das jetzt on-camera oder off-camera war, aber sag's einfach nochmal.
Also ich bin eigentlich jetzt seit die letzten 15 Jahre eigentlich hauptsächlich Schlamm gefahren. Was mir unheimlich viel Spaß macht, hauptsächlich in Extrem, also das heißt wirklich Winde vorne, hinten, über Felsen drüber, rauf, runter und so. Aber habe schon über 30 Jahre Sanderfahrung und wir sind jetzt einfach mal vor 2 Jahren, sind Ernst und ich das erste Mal auf der Touareg Rallye in Algerien mitgefahren mit unserem Tomcat und haben uns einfach wieder so in den Sand verliebt, dass wir jetzt einfach gesagt haben, okay, Sand ist einfach, nach so viel Schlamm ist jetzt einfach Sand richtig geil. Wobei Schlamm nicht ausgeschlossen ist. Wir haben ja noch für den Schlamm extra ein Auto. Aber den Tomcat, die wollen wir jetzt hauptsächlich für den Sand hernehmen. Und es macht eigentlich beide Spaß.
Ja. Ja, das ist halt immer die Abwechslung. Und sag mal, was glaubst du, was ist euer Geheimnis, wenn du sagst, dass ihr schon 10 Jahre zusammen oder miteinander fahrt? Was ist da euer Geheimnis? Und haut ihr euch mal auch richtig? Also verbal gesehen?
Ja. Ja, hoffe ich. Das gibt schon richtigen Schlagabtausch. Es gibt schon auch einmal Zoff, wenn ich mich vernavigiere, wenn ich wieder irgendwo einfach sag links statt rechts oder wie auch immer oder irgendwo eine Abzweigung nicht sehe oder irgendwas. Da gibt es schon ab und zu mal irgendwo einen Zoff. Aber letztendlich, es macht jeder seine Fehler. Wir können letztendlich immer nur irgendwo wieder dann lachen. Und ja, wir haben schon oft gesagt, warum funktioniert das bei uns, weil es eben nicht wie in einer Ehe ist oder ich weiß auch nicht warum. Auf alle Fälle, ja, es ist eine Freundschaft da, es passt einfach. Also mir, es passt einfach. Ja. Mhm. Und es gibt da viele, Fahrer, die ich schon lange Zeit kenne, die schon, was weiß ich, wie viele Beifahrer verschlissen haben oder viele Beifahrer, die mit, was weiß ich, wie viele Fahrer schon gefahren sind. Und aber ja, das funktioniert und es macht schon Spaß und es ist toll, dass es so ist.
Ja, sehr schön. Adi, dann ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass die Phoenix gut läuft, dass ihr Spaß habt und vielleicht auch vorne mit dabei seid. Okay. Dass euch nichts um die Ohren fliegt und
Wobei auf der Phoenix letztes Jahr sind viele, viele Dakar-Fahrzeuge da gewesen. Da können wir mit unserem Fahrzeug nicht mithalten. Aber wir sind trotzdem mit unserem Auto, das ja auf Land Rover basiert, sind wir das schnellste Auto gewesen mit einem Leiterrahmen und das schnellste auf Land Rover basierende Fahrzeug sind wir letztes Jahr gewesen auf der Phoenix. Und ja, das wollen wir heuer mindestens wieder werden.
Ja. Eine letzte Frage habe ich noch. Die Dakar Classic, war es das letzte Mal für dich oder würdest du es nochmal machen?
Ich würde schon wieder machen. Ich habe zwar jetzt ein bisschen drüber schlafen müssen, aber das ist natürlich, ist zum einen eine finanzielle Sache, wenn Sponsoren wieder mitmachen und so. Aber sag niemals nie.
Ja, gut. Also dann, wie gesagt, ich drücke die Daumen für alles, was da noch kommt. Vielleicht schaffen wir es uns auch mal in echt zu treffen. Irgendwie sind wir jahrelang immer anscheinend aneinander vorbeigelaufen, haben viele gemeinsame Freunde, aber
ist du, manchmal das so. Das wird schon mal irgendwann passen, oder? Beziehungsweise du wohnst ja nicht so weit weg, dass wir uns einmal treffen, auch mit Max. Und können wir schon mal machen.
Genau, von dem soll ich dich übrigens auch sehr herzlich grüßen.
Vielen Dank, Grüße zurück.
Ja, sage ich ihm. Genau. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Montagabend.
Gleichfalls. Und danke für das nette Gespräch. Ja? Okay. Ja, sehr gerne. Ich wünsche dir was. Ciao.
Das war jetzt schon die zweite Folge aus der Classic Dakar Staffel. Und wie ihr bemerkt habt, habe ich dieses Mal mein Mikrofon gar nicht mitten in mein Gesicht gehalten. Naja, Hauptsache die Qualität stimmt. Und das haben ja sowieso nur die bei YouTube mitgekriegt, die anderen eh nicht. Nächste Woche ist bei mir der Matthias zu Gast. Der war, das habt ihr jetzt schon an der einen oder anderen Stelle vielleicht rausgehört, als Fast Assistance Mechaniker dabei. Und der hat bestimmt auch ein bisschen was Schönes zu erzählen. Also, bis nächste Woche. Und wer es noch nicht gemacht hat, bitte schnell den Abo-Button drücken. Ihr wisst schon, das muss einfach sein. Ihr müsst es einfach machen. Bitte, bitte. Bis dann.